Es war nicht so, dass ich die Regeln brechen wollte. Ich wollte nur einmal sehen, wie es wäre, etwas Aufregendes zu tun. Emily hatte eine Art, mich zu Dingen zu überreden, und ich schätze, ich hatte eine Art, es ihr zu erlauben. Also machten wir uns auf den Weg die Schotterstraße entlang, durch die Dämmerung ins Zwielicht. Alle unsere Taschenlampen und Snacks waren in unsere Rucksäcke gestopft und wir steuerten den alten verlassenen Feuerturm an. Die Sonne ging hinter den Bäumen unter und hinterließ Streifen aus Orange und Rosa am Himmel. Emily schwang die Arme, als wären wir auf einem großen Abenteuer, aber ich blickte immer wieder zurück in Richtung des Hauses. Es schien bereits weit weg zu sein, verborgen hinter Schichten von Kiefern. »Du wirst es lieben«, sagte Emily, hüpfte ein wenig vor mir her. »Von dort oben kannst du meilenweit sehen. Es ist die beste Aussicht im ganzen Bezirk.« Ich nickte und tat so, als wäre ich aufgeregter als nervös. Emily war schon mal am Feuerturm gewesen, aber ich hatte nur in den Flüstereien der älteren Kinder in der Schule davon gehört. Manche sagten, er sei verflucht, andere sagten, er sei gefährlich. Emily sagte, er sei einfach nur cool. Die Schotterstraße erstreckte sich weiter, bog leicht ab und wurde dann von den Wäldern verschluckt. Entlang dieses Weges standen hohe, stille Bäume, deren Äste sich wie zu einem Baldachin verflechteten. Unter diesem wuchs die Luft immer dunkler, je weiter wir gingen. Ein bestimmter Geruch lag in der Luft, feuchte Erde und Kiefernadeln. Nach einer Weile war ein weit entferntes Brummen eines Motors zu hören. Zuerst schien es hinter uns zu kommen, aber als ich mich umdrehte, war nichts zu sehen. Emily schien es nicht zu bemerken, also zuckte ich nur mit den Schultern. Aber dann wurde das Geräusch lauter. Diesmal musste ich mich nicht fragen. Ein Truck tauchte in der Ferne auf. Seine Scheinwerfer flackerten zwischen den Bäumen, als er die holprige Straße entlang fuhr. Emily drehte sich auch um. Ihr Lächeln schwächte sich ein wenig ab. Der Truck verlangsamte sich, als er näher kam. Er war alt und rostig. Seine Farbe blätterte in großen Platten ab. Vielleicht war er einmal rot gewesen. Die Fenster waren heruntergekurbelt und drinnen saßen drei Männer, die wie zusammengepfercht wirkten, als gehörten sie nicht dorthin. Der Fahrer war ein drahtiger Typ mit einem struppigen Bart. Er lehnte sich aus seinem Fenster und sagte nichts, starrte uns nur an. Der Mann auf dem Beifahrersitz war damit beschäftigt, auf etwas herumzukauen, und der Mann hinten lehnte sich vor, mit einem Grinsen, als hätte er gerade einen Witz gehört, den sonst niemand verstanden hatte. Emily stieß mich mit dem Ellbogen an. »Weitergehen«, murmelte sie leise. Wir gingen weiter, unsere Schuhe knirschten auf dem Kies unter unseren Füßen. Der Truck rollte ein Stück weiter, dann hielt er in der Mitte der Straße an. Der Blick des Fahrers blieb unverändert, als ob er auf etwas wartete. »Die wollen uns wahrscheinlich nur verarschen«, flüsterte Emily, aber sie klang nicht überzeugt. Der Truck stand noch einen Moment da, bevor er wieder anfuhr. Er fuhr nur ein kleines Stück weiter und zog dann an den Straßenrand. Die Männer stiegen nicht aus, aber sie fuhren auch nicht weg. »Wir sollten uns beeilen«, sagte ich. Emily nickte und keiner von uns drehte sich noch einmal um. Der Feuerturm lag noch vor uns, schien aber jetzt viel weiter entfernt. Der Beginn des Pfades war mit einem zerbrochenen Holzschild markiert, auf dem die Worte »Feuerturm« kaum noch unter Moos zu erkennen waren. Emily verlangsamte sich nicht, als wir die Schotterstraße verließen und unter einem tief hängenden Ast auf den schmalen Pfad in den Wald eintauchten. Hier wirkten die Bäume dichter zusammen, ihre Kronen so dick, dass sie das restliche Tageslicht fast vollständig ausblendeten. Ich folgte dicht hinter ihr, meine Augen wanderten zwischen dem Pfad und den Schatten um uns herum hin und her. »Du wirst es lieben«, sagte Emily. Ihre Stimme klang lauter, als sie sollte. »Warte nur, bis wir oben sind. Es fühlt sich an, als würdest du fliegen.« Ich war mir da nicht so sicher. Meine Gedanken wanderten immer wieder zurück zu dem Truck, der auf der Straße angehalten hatte. Seine Lichter waren aus, aber der Motor lief, als wir hastig vorbeigingen. Und diese Art, wie die Männer uns angeschaut hatten, nicht wie zwei Kinder, die ihren eigenen Weg gingen, sondern wie etwas, das sie vielleicht jagen wollten. Je tiefer wir in den Wald gingen, desto dicker schien die Luft zu werden. Emilys Schritte knirschten sicher und stetig auf dem Boden aus Erde und Blättern, während meine sich unbeholfen anfühlten. Mein Atem kam mir zu laut vor. Der Pfad wand sich und bog ständig ab, und jedes Mal, wenn ich zurückschaute, verschwand der Weg hinter einer Wand aus Bäumen. Da hörte ich es wieder, das Brummen eines Motors, diesmal leise, aber näher kommend. Ich blieb stehen und packte Emilys Arm. »Hörst du das?« Sie drehte sich um und lauschte. Es war ein tiefes Grollen, als würde sich der Motor die Straße hinter uns hochkämpfen. Ihre Augen weiteten sich ein wenig. »Vielleicht fahren sie einfach weg?« Doch das plötzliche Verstummen des Motors ließ den Wald sehr still werden. Emily nahm meine Hand. »Komm, lass uns gehen«, sagte sie und zog mich vorwärts. Ihre Stimme war nicht so selbstsicher wie sonst. Wir beschleunigten unsere Schritte, fast im Laufschritt. Der Pfad verschwamm unter unseren Füßen. Alle Geräusche schienen schärfer zu sein. Das Knacken von Zweigen, das Rascheln von Blättern, unsere eigenen hektischen Schritte. Dann hörte ich die Stimmen. Tief, rau und viel zu nah. »Sie sind hier lang«, sagte eine Stimme. Sie war nicht laut, aber sie trug durch die Bäume, als würden sie sich keine Mühe geben, leise zu sein. Emily zog mich vom Pfad weg, durch das dichte Unterholz, bis wir uns duckten und versuchten, uns klein zu machen. Der raue Stamm eines Baumes bot uns ein wenig Schutz. Nicht weit von uns entfernt schwang ein Lichtstrahl durch die Bäume, das fahle Leuchten einer Taschenlampe, die zwischen den Kiefern hin und her schwankte. Sie kam gefährlich nah an das Dickicht heran, hinter dem wir uns versteckten. »Kein Grund zur Eile«, sagte eine andere Stimme mit einem tiefen Lachen. »Sie werden schon müde.« Ich warf einen Blick zu Emily. Im schwachen Licht war sie blass wie ein Geist. Wir blieben wie erstarrt, als der Lichtstrahl über uns hinwegglitt und dann weiterzog. Als er weit genug entfernt war, flüsterte Emily: »Wir müssen hier weg.« Wir krochen weiter durch das Unterholz, bis wir auf einen anderen Pfad stießen. Es war uns egal, wohin er führte. Wir wollten nur weg. In der Ferne brüllte der Motor des Trucks wieder auf und ich wusste, dass sie noch immer nach uns suchten. Der Feuerturm ragte wie ein Skelett gegen den dunklen Himmel auf, seine hölzernen Balken verwittert und gesplittert vom Alter. Er erhob sich hoch über die Baumwipfel und seine Höhe versprach zumindest ein wenig Sicherheit. Vielleicht genug, um zu sehen, was uns verfolgte. Emily und ich erreichten die Lichtung, keuchend vor Erschöpfung. Unsere Beine brannten vom Rennen durch den Wald. Für einen Moment fühlte ich mich erleichtert, als ich den Turm sah, als hätten wir endlich einen Ausweg gefunden. Aber dann sah ich ihn, den Truck. Er stand nahe der Basis des Turms, verborgen im Schatten mit ausgeschalteten Scheinwerfern. Der Motor lief nicht, aber das bedeutete nicht, dass die Männer weg waren. Ich packte Emilys Arm und zeigte wortlos auf den Truck. Wir duckten uns hinter einen Busch. »Was sollen wir tun?«, formten meine Lippen, ohne ein Geräusch zu machen. Emilys Kiefer spannte sich an, während sie sich umsah. »Wir gehen hoch. Sie können uns nicht die ganzen Treppen hinauf folgen. Die Stufen sind zu eng.« Es war kein großartiger Plan, aber es war das Beste, was wir hatten. Wir schlichen so leise wie möglich zum Turm. Jeder Schritt fühlte sich an, als könnte er uns verraten. Die Luft war schwer, die Stille machte es noch schlimmer. Keine Grillen, kein Wind, nur das Geräusch unseres flachen Atems und gelegentlich raschelnder Blätter. Die ersten Stufen knarrten unter unserem Gewicht. Das Holz war verrottet und verwittert. Ich zuckte bei jedem Geräusch zusammen und erwartete halb, dass einer der Männer aus dem Schatten auf uns zukam. Emily deutete mir an, zuerst zu gehen, und wir kletterten weiter nach oben. Je weiter wir kamen, desto lauter ächzten die Stufen unter uns. Unter uns erstreckte sich der dunkle Wald scheinbar endlos. Auf halbem Weg hörte ich es, ein tiefes, langsames Lachen. Es kam irgendwo vom Truck. Ich erstarrte, hielt mich so fest wie möglich am Geländer fest. »Kommt doch raus«, rief eine Stimme. Langsam und spöttisch, als wüsste derjenige, dass wir keinen Ausweg hatten. »Wir wollen doch nur reden.« Emily packte mein Handgelenk und zog mich nach vorne. »Nicht anhalten«, flüsterte sie. Wir erreichten die Plattform an der Spitze des Turms, ein wackeliges Holzquadrat mit einem Geländer, das mir kaum bis zur Taille reichte. Von hier oben konnten wir den ganzen Wald sehen, ein schwarzes Meer, das sich in alle Richtungen erstreckte. Ich schaute nach unten und sah wieder die Lichtstrahlen von Taschenlampen, die durch die Bäume schnitten. Einer der Strahlen richtete sich direkt auf den Turm und ich duckte mich instinktiv. »Sie wissen, dass wir hier sind«, sagte ich mit zitternder Stimme. Emily sah sich bereits um, ihre Augen suchten nach einem Weg. Sie schaute zwischen der Treppe, die nach oben führte, und dem anderen Rand der Plattform hin und her. »Es gibt noch eine zweite Treppe auf der anderen Seite«, sagte sie. »Wir können runter und weglaufen, während sie abgelenkt sind.« Bevor ich widersprechen konnte, hörte ich schwere Schritte auf der Treppe unter uns. Panik durchfuhr mich. »Schnell«, zischte Emily, packte meinen Arm und zog mich zur anderen Treppe. Wir bewegten uns so schnell wie möglich. Das Holz unter unseren Füßen ächzte gefährlich laut. Der Motor des Trucks brüllte plötzlich auf und die Scheinwerfer sprangen an, durchsuchten die Lichtung. Die Männer suchten nicht mehr, sie jagten. Wir sprangen auf den Boden und rannten los, wieder verschluckt von den Schatten des Waldes. Hinter uns wurde der Klang des Motors lauter, als er uns in die Nacht verfolgte. Die Äste und Blätter des Waldes drückten sich enger um uns, während wir rannten. Die Scheinwerfer des Trucks flackerten zwischen den Bäumen, warfen seltsame, gezackte Schatten, die schienen, als würden sie nach uns greifen. Emily rannte voraus, ihre Silhouette kaum gegen die Dunkelheit zu erkennen, aber ihre Anwesenheit hielt mich fokussiert. Ich folgte ihr blindlings. Das unebene Gelände drohte mich bei jedem Schritt zu Fall zu bringen. Der Motor des Trucks brüllte in unregelmäßigen Abständen. Das Echo hallte zwischen den Bäumen wieder und machte es unmöglich zu sagen, wie nah oder fern er wirklich war. Die Stimmen der Männer hallten schwach durch die Nacht, wütend und frustriert. Aber ich konnte ihre Worte nicht verstehen. Emily warf nur einmal einen Blick zurück, ihr Gesicht entschlossen und scharf. Ohne Worte verstand ich, wir konnten nicht anhalten. Vor uns lichteten sich die Wälder ein wenig und ich sah durch die Lücken der Bäume ein schimmerndes Wasser. Emily bog in Richtung des Wassers ab. Ihre Schritte wurden schneller, als hätte sie genau gefunden, wonach sie suchte. Ich stolperte hinter ihr her, aus dem dichten Unterholz heraus, bis wir an das felsige Ufer eines kleinen, stillen Sees traten. Das Mondlicht spiegelte sich auf der Wasseroberfläche und für einen Moment schien die Welt unnatürlich still. Emily packte meinen Arm und zog mich hinter eine Ansammlung von Felsen. »Bleib unten«, flüsterte sie, ihre Stimme kaum hörbar über das Pochen in meinen Ohren. Sie zeigte auf das andere Ende des Sees, wo die Bäume eine dichte Wand bildeten. »Wir überqueren dort. Das Wasser ist flach.« Ich nickte und versuchte, meinen Atem zu beruhigen. Der Motor des Trucks tuckerte in der Ferne und die Lichtstrahlen der Taschenlampen tanzten unregelmäßig durch den Wald. Einer der Strahlen wanderte in die Nähe des Seeufers und wir drückten uns flach gegen die Felsen, unsere Körper verschmolzen mit den Schatten. Minuten fühlten sich wie Stunden an, während wir warteten. Die Stimmen der Männer wurden deutlicher, ihre Tonlage gereizt. »Sie sind irgendwo hier«, sagte einer von ihnen. Das Knirschen von Stiefeln auf Kies wurde lauter und ich griff Emilys Ärmel fester, hielt den Atem an, als der Lichtstrahl unseres Verstecks bedrohlich nahe kam. Er verweilte einen Herzschlag lang, bevor er weiterwanderte. Emily tippte mir auf die Schulter, ein Signal zum Bewegen. Wir krochen am Ufer entlang, die Felsen waren rutschig und uneben unter unseren Händen und Füßen. Als wir den schmalen Wasserabschnitt erreichten, den Emily zuvor gezeigt hatte, trat sie als Erste hinein. Ihre Bewegungen waren vorsichtig, aber schnell. Ich folgte ihr. Das eiskalte Wasser drängte meine Schuhe und klammerte sich an meine Beine. Die andere Seite war dunkler, die Bäume dichter, aber der Schutz, den sie boten, war eine willkommene Erleichterung. Wir duckten uns zwischen die verschlungenen Wurzeln und das Unterholz und spähten zurück auf den See. Die Scheinwerfer des Trucks erloschen plötzlich und tauchten die Gegend in fast völlige Dunkelheit. Für einen Moment war alles still. Dann brüllte der Motor des Trucks wieder auf und das Fahrzeug pflügte durch das Unterholz. Seine Reifen spuckten Erde und Blätter, während es in Richtung des Sees raste. Ein Lichtstrahl einer Taschenlampe schnitt über das Wasser und schwenkte hin und her. Emily packte meine Hand. »Hier lang«, flüsterte sie. Wir bewegten uns tiefer in den Wald hinein. Der Klang des Trucks verblasste langsam hinter uns, während die Stille des Waldes zurückkehrte. Der Boden stieg allmählich an und ich merkte, dass wir kletterten, obwohl ich keine Ahnung hatte, wohin wir gingen. Schließlich brachen wir durch ein Dickicht von Bäumen und fanden uns auf einem felsigen Grat wieder, der den See überblickte. Von hier aus konnten wir den Truck sehen, eine schwache Silhouette nahe dem Ufer, seine Scheinwerfer aus, aber das Innenlicht warf einen schwachen Schein. Die Männer standen am Wasser, klein und still aus dieser Entfernung. Es war schwer zu erkennen, was sie taten, aber das spielte keine Rolle. Wir konnten hier nicht bleiben. Emily drehte sich zu mir um, ihr Gesicht blass, aber entschlossen. Wir bewegen uns weiter. Wenn wir oben bleiben, können wir zurück zur Straße gelangen. Ich nickte und wir gingen weiter. Der Grat führte uns vom See weg und dem Truck weiter in die Ferne. Der Aufstieg war an einigen Stellen steil und bei jedem Schritt rutschten lose Steine den Hang hinunter. Doch die Bäume wurden wieder dichter und ihr Blätterdach schirmte uns vor neugierigen Blicken ab. Der Wald schien hier ruhiger, fast so, als hielte er den Atem an. Je weiter wir gingen, desto mehr ließ die Anspannung in meinen Schultern nach. Aber ich blieb wachsam. Nach einer gefühlten Ewigkeit stolperten wir auf eine weitere Schotterstraße. Es war nicht die, von der wir gekommen waren. Aber das spielte keine Rolle. Emily blieb stehen. Ihre Augen durchsuchten die Schatten nach Anzeichen von Bewegung, bevor sie einen Fuß auf den Weg setzte. Ich folgte ihr. Meine Beine schmerzten, aber mein Entschluss war stärker als zuvor. In der Ferne erschien ein schwaches Leuchten. Das weiche, goldene Licht einer Verandalampe. Erleichterung durchströmte mich, als wir darauf zueilten. Das Versprechen von Sicherheit zog uns nach vorne. Das Haus war klein und verwittert, seine Fenster dunkel, aber sein Anblick fühlte sich wie Rettung an. Emily klopfte an die Tür, ihre Faust fest, aber nicht panisch. Ein Licht ging drinnen an und nach einem Moment öffnete sich die Tür knarrend. Eine ältere Frau stand dort, ihr Gesicht von Falten durchzogen, aber ihre Augen scharf und wachsam. Sie schaute uns an und dann über unsere Schultern in den Wald. »Alles in Ordnung mit euch Kindern?«, fragte sie. Emily nickte schnell. »Können wir ihr Telefon benutzen? Es ist ein Notfall.« Die Frau zögerte einen Moment, trat dann zur Seite und ließ uns hinein. Als die Tür hinter uns geschlossen wurde, schloss sie die Dunkelheit und den Wald aus. Zum ersten Mal in dieser Nacht fühlte ich mich tatsächlich sicher. Die Männer kamen nie. Ob sie unsere Spur verloren hatten oder entschieden, dass wir es nicht wert waren, wussten wir nicht. Aber als ich in dieser kleinen, warmen Küche saß, eine Decke um meine Schultern gelegt und eine Tasse Tee in meinen Händen, wusste ich eines mit Sicherheit. Ich würde nie wieder zum Feuerturm zurückkehren. Niemals. Wir erreichten die Schotterstraße kurz vor Einbruch der Dämmerung. Die Reifen wirbelten rote Staubwolken hinter uns auf. Greg fuhr mit festen Händen am Lenkrad, sein Kiefer angespannt, als hätte er etwas zu beweisen. Mia saß auf dem Beifahrersitz und knabberte an ihrer Lippe, während sie nervös mit der Karte hantierte, auf der sie trotz aller modernen Navigationshilfen bestand. Auf der Rückbank öffnete Liam eine weitere Bierdose und lachte über einen Witz, den Sam gemacht hatte, während Kara ihren Kopf ans Fenster lehnte und zusah, wie der endlose Wald an uns vorbeizog. Ich hielt meinen Blick auf die Straße gerichtet. Ein dünner, beigefarbener Streifen, der sich durch ein Meer aus Grün schlängelte, das mit jeder Minute dunkler wurde. Wir waren seit Stunden unterwegs. Der Wald schien immer enger zu werden, je weiter wir fuhren. Seit Meilen war kein anderes Auto mehr zu sehen gewesen. Nicht einmal ein Hinweis auf Zivilisation, seit wir an einem verblassten Schild vorbeikamen, das vielleicht einmal etwas über Jagdvorschriften ausgesagt hatte. Greg schwor, er wisse, wo wir hin wollten, aber als die Straße sich gabelte, zögerte er. Hier lang, sagte er schließlich und nahm den linken Weg, als würde er eine Münze werfen. Niemand widersprach. Als wir endlich eine Lichtung fanden, auf der wir campen konnten, war das Licht zu einem trüben, orangefarbenen Schimmer verblasst, der durch die Bäume fiel. Greg hielt an, stellte den Motor ab und wir stiegen aus, streckten uns und stöhnten, während der Wald die Geräusche verschluckte. Es war still. Nicht friedlich still, sondern einfach still. »Wir sind nicht weit von der Straße entfernt«, sagte Greg, während er bereits begann, die Ausrüstung aus der Ladefläche des Trucks zu holen. »Wenn etwas passiert, können wir leicht zurückgehen.« »Definitiv etwas finden«, murmelte Kara, aber niemand antwortete ihr. Es dauerte nicht lange, bis das Lager aufgebaut war. Zwei Zelte, eine Feuerstelle und eine Kühlbox voller Bier machten es offiziell. Das Feuer knackte, während wir uns hinsetzten. Die Flammen warfen goldene und schattige Farben auf alles. Greg reichte Getränke herum, während Liam anfing, Geistergeschichten zu erzählen, seine Stimme tief und theatralisch. Mia lachte über ihn, aber in ihrem Lachen lag ein Hauch von Nervosität, als ob sie es nicht ganz für einen Scherz hielt. Das erste Geräusch kam, als Liam mitten in einer Geschichte über einen verlorenen Jäger war, der angeblich genau in diesen Wäldern spukt. Ein scharfes Klopfen, wie Holz, das auf Holz schlägt, hallte irgendwo aus den Bäumen. Die Gruppe verstummte und drehte sich instinktiv in Richtung des Geräuschs. Greg warf noch ein Holzscheit ins Feuer, als wäre nichts gewesen. »Specht«, sagte er mit gleichmäßiger Stimme. »Spechte klopfen nicht nachts«, sagte Mia. »Der Wind dann«, entgegnete er. »Wind hat keinen Rhythmus«, murmelte sie, gerade als das Klopfen wiederkam, diesmal näher. Mia blickte nervös in die Schatten jenseits des Feuerscheins, aber Greg redete weiter, als hätte er es nicht gehört. Er war gut darin, Dinge zu ignorieren, mit denen er sich nicht auseinandersetzen wollte. Liam versuchte, seine Geschichte fortzusetzen, aber die Stimmung hatte sich verändert. Kara rückte ihren Stuhl ein Stück näher ans Feuer und Mia entschuldigte sich, um etwas aus dem Zelt zu holen. Der Rest von uns saß nur da, starrte in die Flammen, lauschte und wartete. Das Klopfen hörte auf. Zum ersten Mal fühlte sich die Stille persönlich an. Das Feuer war auf Glut heruntergebrannt, als ich aufwachte. Einen Moment lang wusste ich nicht, warum ich überhaupt die Augen geöffnet hatte. Draußen war es stockfinster, eine Dunkelheit, die einen zweifeln lässt, ob der Morgen jemals kommen würde. Die Luft war schwer, feucht von Holzrauch und Erde. Ich blieb still liegen und lauschte. Da war es wieder. Eine Stimme, tief und gedämpft. Sie gehörte nicht Greg oder Liam und sie stammte definitiv nicht aus unserer Gruppe. Ich drehte meinen Kopf ein wenig zu Mia. Sie war wach, ihre Augen weit geöffnet im schwachen Licht, das durch den Stoff des Zeltes drang. Sie hielt einen Finger an die Lippen, das universelle Zeichen, still zu sein, als ob ich eine Erinnerung gebraucht hätte. Das Geräusch kam wieder, diesmal klarer. Zwei Stimmen, tief und vorsätzlich, männlich. Eine davon klang, als hätte der Sprecher Kies gegurgelt. »Wie viele?«, fragte die Kiesstimme. »Sechs, vielleicht sieben«, antwortete die andere Stimme, die Worte kurz und leise, als wollten sie nicht gehört werden, als wüssten sie nicht, dass wir uns anstrengten, jedes Wort zu verstehen. Mia formte mit den Lippen, »Was zum Teufel?« Ich hatte keine Antwort. Ein Lichtstrahl wanderte langsam über die Seite des Zeltes, bedächtig, dann hielt er an und kehrte zurück. Wir blieben so still wie die Toten. Mein Puls hämmerte in meinen Ohren, so laut, dass ich befürchtete, sie könnten es draußen hören. »Noch nicht«, sagte die Kiesstimme und das Licht verschwand. Ich bewegte mich nicht und Mia auch nicht. Wir lagen einfach da, wie gelähmt, während sich die Geräusche draußen änderten. Schritte, leise aber zielgerichtet, kreisten um das Zelt. Das Gebüsch raschelte an Stellen, an denen sich nichts bewegen sollte. Die Stille zwischen den Schritten war schlimmer. Man wusste nie, wann sie wieder anfangen würden oder aus welcher Richtung sie kommen könnten. Nach einer gefühlten Ewigkeit entfernten sich die Geräusche und wurden vom Wald verschluckt. Mia lockerte ihren Griff an meinem Arm und atmete so leise aus, dass es kaum wahrnehmbar war. Ich drehte mich zur anderen Seite des Zeltes, wo Greg und Liam eigentlich schlafen sollten. "Greg", flüsterte ich, kaum hörbar. Keine Antwort. "Greg", zischte ich diesmal lauter. Ein verschlafenes Grunzen kam als Antwort, gefolgt von Geräuschen, als er sich in seinem Schlafsack bewegte. Ich war mir nicht sicher, ob ich erleichtert oder wütend sein sollte, dass er das Ganze verschlafen hatte. "Mia hat Stimmen draußen gehört", sagte ich mit gedämpfter Stimme. "Und eine Taschenlampe", fügte Mia hinzu, ihre Stimme ruhig, aber angespannt. Das bekam seine Aufmerksamkeit. Das Rascheln hörte auf. "Wovon redet ihr?", flüsterte Greg. "Wir waren nicht allein", sagte Mia. "Niemand schlief danach mehr. Wir lagen einfach in völliger Stille, warteten auf den ersten Hauch von Tageslicht. Jedes kleine Geräusch draußen, der Wind, der über das Zelt strich, das Knarren eines Astes, fühlte sich verstärkt an, als würde der Wald selbst näher rücken, um zu lauschen. Als der Himmel endlich grau wurde, waren wir bereit, aufzubrechen. Der Lagerplatz sah auf den ersten Blick normal aus. Ein glimmendes Feuer, mit Tau bedecktes Gras. Aber dann entdeckte Liam die Fußspuren. Sie umkreisten das Zelt in langsamen, bedachten Kreisen, viel zu nah. Das war jedoch nicht das Schlimmste. Jemand hatte die Kühlbox durchwühlt und die Messer gestohlen. Der Weg zurück zur Straße fühlte sich doppelt so lang an wie in der Nacht zuvor. Wir bewegten uns schnell, unsere Schritte das einzige Geräusch, das uns begleitete. Greg führte den Weg an, sein Kiefer angespannt. Liam und Sam schauten immer wieder zurück, als ob jeden Moment jemand aus den Bäumen auftauchen könnte. Ich hielt mich bei Mia und Kara, die kaum etwas gesagt hatten, seit wir die Spuren und die fehlenden Messer entdeckt hatten. Es fühlte sich alles zu absichtlich an. Wer auch immer da draußen war, war nicht nur zufällig vorbeigekommen. Wir erreichten den Truck ohne Zwischenfall, aber Greg startete ihn, als ob der Schlüssel ein Detonator wäre. Der Motor heulte auf, durchbrach die Stille und wir stiegen ein. Niemand widersprach, als Greg die Schotterstraße schneller hinunterraste, als es sicher war. Staub wirbelte hinter uns auf, die Bäume verschwanden in der Ferne, als wir so viel Abstand wie möglich zwischen uns und dem Lagerplatz brachten. Die Rangerstation war nur 20 Minuten zurück Richtung Autobahn. Es war ein flaches, grün gestrichenes Gebäude mit einem Blechdach, das mehr dekorativ als funktional wirkte. Greg stellte den Motor ab und wir saßen still da, keiner von uns machte Anstalten auszusteigen. Schließlich öffnete Mia die Tür und der Rest von uns folgte zögerlich. Drin roch es nach Kaffee und Kiefernadelreiniger. Ein grauhaariger Mann mit einem wettergegerbten Gesicht saß hinter dem Tresen. Er schaute auf, als wir hereinkamen, seine Augen verengten sich leicht beim Anblick von 6 jungen Erwachsenen, die eindeutig nicht geschlafen hatten. "Was kann ich für euch tun?", fragte er mit ruhiger, aber scharfer Stimme, als ob er uns bereits einschätzte. Greg erklärte die Situation, stolperte über einige Details, brachte aber die wichtigsten Punkte heraus. Campen im Wald, Stimmen in der Nacht, Taschenlampen, Fußspuren. Der Ranger sagte nichts, nickte nur langsam, als hätte er all das schon einmal gehört. Als Greg fertig war, schob der Ranger seinen Stuhl zurück und stand auf. "Wo genau habt ihr gecampt?", fragte er und griff nach einer Karte. Wir drängten uns um ihn, als Greg auf eine Stelle nahe der Straße zeigte, die wir genommen hatten. Der Ranger runzelte die Stirn. "Das ist offenes Gelände, keine Einschränkungen dort. Und keine Ranger waren letzte Nacht in dieser Gegend unterwegs." Die Stille hing einen Moment zu lang in der Luft. "Sind Sie sicher?", fragte Mia. "Positiv", wiederholte er, seine Stimme endgültig. "Wir loggen jeden Anruf. Niemand war dort draußen." Greg blickte uns an, seine Selbstsicherheit begann zu bröckeln. Dann wer zur Hölle? Der Ranger schnitt ihm mit einer Handbewegung das Wort ab. Ich zeige euch etwas. Er ging zu einem Aktenschrank, durchwühlte ihn und zog eine alte, vergilbte Karte heraus. Er breitete sie auf dem Tresen aus und zeigte auf einen Abschnitt, nicht weit von unserem Lagerplatz entfernt. »Hier steht eine alte Hütte«, sagte er. »Die gehörte mal einem Kerl, mit dem wir vor Jahren Ärger hatten. Er lebte abseits des Netzes, wollte nicht gehen, als der Forstdienst das Gebiet räumen wollte. Man sagt, er ist immer noch dort.« Der Raum fühlte sich plötzlich kleiner an. Niemand sagte ein Wort, als der Ranger die Karte zusammenfaltete und weglegte. »Wenn ich ihr wäre«, sagte er, »würde ich nicht zurückgehen. Manche Orte sollte man besser in Ruhe lassen.« Wir fuhren in Stille weg. Der Truck war leiser als das ganze Wochenende über. Niemand schaute auch nur in Richtung des Waldes, als wir vorbeifuhren. Es waren nur Bäume, aber es fühlte sich an, als würden sie uns beobachten, während wir gingen. Der Nebel war heute Nacht dichter als sonst und erstreckte sich wie ein geisterhafter Vorhang über die Straße. Die Scheinwerfer meines Trucks durchdrangen ihn kaum, sondern ließen ihn in unheimlichen Wirbeln glühen. Der Motor summte gleichmäßig, das einzige Geräusch in der Stille des Waldes. Diese nächtlichen Fahrten waren immer meine Methode gewesen, den Kopf frei zu bekommen. Die Straße schien schmaler, die Bäume höher, ihre verdrehten Äste neigten sich näher heran. Als ich eine Kurve nahm, huschte etwas über die Straße vor mir. Mein Fuß trat heftig auf die Bremse und der Truck quietschte, die Reifen rutschten über den nassen Asphalt. Die Fernlichter beleuchteten einen riesigen Hirsch, der wie erstarrt in der Mitte der Straße stand. Seine Geweihe waren riesig, zerklüftet wie die Wurzeln eines alten Baums. Er starrte mich direkt an. Seine dunklen Augen glitzerten im Licht. Der Truck schlitterte und ich riss verzweifelt das Lenkrad zur Seite, um ihn nicht zu treffen. Die Reifen griffen auf einem Stück losem Kies und der Truck neigte sich gefährlich über den Rand des Abhangs. Für einen Moment dachte ich, ich würde abstürzen, doch die Reifen fanden wieder Halt und rissen mich zurück auf die Straße. Ich bereitete mich auf den Aufprall vor, aber es war nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Der Truck streifte die Seite des Hirsches und ich hörte ein dumpfes Geräusch, gefolgt von einem scharfen Knacken. Das Tier brach zusammen, als mein Truck endlich zum Stillstand kam. Einen Moment lang saß ich da, hielt das Lenkrad fest und atmete schwer. Der Nebel wirbelte um den Truck, als wäre ich in einer Blase gefangen. Als der erste Schock nachließ, stieg ich aus, um zu sehen, was passiert war. Die Front meines Trucks war nicht so beschädigt, wie ich befürchtet hatte. Der Kühlergrill war verbogen und eine dunkle Spur zog sich über die Motorhaube, aber es war nicht so schlimm. Dann hörte ich es. Ein tiefes, nasses Stöhnen von der Straßenseite. Der Hirsch lag dort. Seine Brust hob und senkte sich ungleichmäßig. Er lebte noch, aber kaum. Ich holte meine Taschenlampe aus dem Truck und trat näher, unsicher, was ich überhaupt tun konnte. Sein riesiges Geweih sah im Licht seltsam aus. Zu scharf, zu falsch. Die Augen des Hirsches trafen meine. Sie waren keine normalen Tieraugen. Sie waren glasig und seltsam, fast als würden sie durch mich hindurchsehen statt auf mich. Mein Magen zog sich zusammen, aber ich konnte nicht wegsehen. Dann bebte sein Körper. Ein lautes Knacken hallte durch die Bäume, als sein Kopf sich unnatürlich ruckartig bewegte. Die Geweihe dehnten sich, verdrehten und splitterten, als würden sie direkt vor meinen Augen wachsen. Etwas Schwarzes und Glänzendes quoll aus den Rissen und tropfte zischend auf den Boden. Ich stolperte zurück und ließ fast die Taschenlampe fallen. Das Stöhnen veränderte sich, wurde tiefer, fast wie ein Lachen. Die Beine des Hirsches zuckten und er begann sich zu erheben, seine Bewegungen ruckartig und falsch, wie eine Marionette mit verhedderten Fäden. Ich wartete nicht ab, um zu sehen, was als nächstes passieren würde. Ich rannte zurück zu meinem Truck, riss die Tür auf und warf mich hinein. Während ich nach den Schlüsseln suchte, erhaschte ich einen Blick auf den Hirsch im Rückspiegel. Seine riesigen, verdrehten Geweihe kratzten an den Bäumen, als er auf die Straße trat. Seine leuchtenden Augen fixierten mich. Der Truck heulte auf und ich trat aufs Gas. Kies spritzte hinter mir auf, als ich die Straße hinunterraste. Der Nebel verschluckte alles, außer der Erinnerung an diese Augen. Ich wachte auf und fühlte mich, als hätte ich gar nicht geschlafen. Die Uhr zeigte Morgen an, aber das blasse Licht, das durch die Fenster sickerte, ließ alles grau erscheinen. Ich starrte ein paar Sekunden lang an die Decke, bevor ich mich zwang, aufzustehen. Mein Körper fühlte sich schwer an, als hätte ich einen Marathon gelaufen, anstatt nur ein paar Meilen nach Hause gefahren zu sein. Draußen waren die Wälder still und ruhig, aber nicht auf eine angenehme Weise. Die Luft wirkte dicker als sonst, als wäre der Nebel von letzter Nacht nicht wirklich verschwunden. Ich schnappte mir meine Jacke und trat nach draußen, um den Truck zu überprüfen. Im Tageslicht sah die Vorderseite schlimmer aus. Der verbogene Kühlergrill war mit etwas Schwarzem verschmiert, das zu harten Streifen getrocknet war. Die Motorhaube hatte eine leichte Wellenbildung, als ob Metall sich nicht so biegen sollte. Ein schwacher Geruch hing in der Luft, verbrannt, aber auch süß, wie etwas, das zu lange im Ofen geblieben war. Ich ging, um ein Tuch und Wasser zu holen, um es zu reinigen, aber meine Hand hielt mitten in der Bewegung an. Etwas am Boden fiel mir ins Auge. Eine Reihe von Hufabdrücken, größer als alles, was ich je gesehen hatte, führte von der Straße bis zum Rand meiner Auffahrt. Sie endeten etwa 3 Meter vom Truck entfernt, als hätte das, was sie gemacht hatte, dort eine Weile gestanden, bevor es sich wieder in Richtung der Bäume wandte. Mein Magen zog sich zusammen, als ich mich bückte, um genauer hinzusehen. Die Kanten der Abdrücke waren scharf, zu scharf, und die Erde um sie herum hatte einen seltsam verbrannten Look, als wäre sie in den Boden eingebrannt worden. Als ich mit der Reinigung des Trucks fertig war, wusste ich, dass ich nicht den ganzen Tag zu Hause bleiben konnte. Ich schnappte mir meine Schlüssel und fuhr in die Stadt. Vielleicht würde ein bisschen normales Leben, ein Kaffee, ein Gespräch im Laden mir helfen, mich besser zu fühlen. Der Laden war wie immer. Eine Mischung aus Einheimischen, die plauderten und Vorräte kauften. Ich nahm mir einen Kaffee und etwas Klebeband für den Truck. Als ich bezahlte, hörte ich, wie ein paar ältere Herren an einem nahen Tisch redeten. "Schon wieder einer beim Übergang", sagte einer und schüttelte den Kopf. "Der dritte in diesem Monat." "Wundert mich nicht", antwortete der andere. "Dieser Straßenabschnitt ist verflucht, war er schon immer." Ich versuchte, nicht zu reagieren, aber meine Hände umklammerten die Tüte mit den Einkäufen fester. Ich dachte an den Nebel, den Hirsch und das verdrehte Aussehen seiner Geweihe. Verflucht war kein Wort, an das ich glaubte. Aber die letzte Nacht schien in eine ganz eigene Kategorie zu fallen. Auf dem Rückweg wirkten die Wälder dunkler, obwohl die Sonne höher stand. Die Bäume schienen näher, ihre Äste hingen so tief, dass sie die Oberseite des Trucks streiften. Als ich in meine Einfahrt einbog, sah ich sie wieder. Diese Hufabdrücke. Frisch und direkt bis zu meiner Hüttentür führend. Ich stieg nicht sofort aus. Ich saß nur da und starrte auf die Haustür, fragte mich, ob ich mir die feinen Kratzspuren um den Türrahmen einbildete. Etwas war hier gewesen und es war nicht weg. Lange im Truck zu sitzen würde nichts lösen, und außerdem hatte ich das Gefühl, je länger ich auf die Tür starrte, desto mehr forderte sie mich heraus, näher zu kommen. Mit dem Baseballschläger in der Hand, den ich im Truck aufbewahrte, trat ich auf den Kies hinaus. Die Hufabdrücke waren scharf, sauber und frisch. Sie ähnelten nicht denen von der Straße oder der Einfahrt zuvor. Diese waren tiefer, als wäre das Wesen, das sie gemacht hatte, jetzt schwerer. Jeder Schritt schien in den Boden eingebrannt, die Ränder verkohlt. Ich folgte der Spur bis zur Hüttentür und blieb kurz vor dem zerkratzten Holz stehen. Die Luft war still, als ob der Wald auf etwas wartete. Ich rief nicht. Meine Instinkte sagten mir, dass das eine schlechte Idee wäre. Stattdessen testete ich den Türknauf und stieß die Tür mit dem Schläger auf. Drin sah zuerst alles normal aus. Mein abgenutztes Sofa, das Bücherregal, das ich kaum noch nutzte, der Becher, den ich am Vorabend auf der Theke stehen gelassen hatte. Alles war genau da, wo ich es gelassen hatte. Aber der Geruch war anders. Er war schwach, aber da. Eine Mischung aus verbrannter Süße und etwas anderem. Verwesung. Langsam bewegte ich mich tiefer in die Hütte hinein, den Schläger fest in beiden Händen. Je näher ich dem Flur kam, desto stärker wurde der Geruch. Eine dunkle Spur zog sich über die Dielen und führte zum hinteren Raum, in dem ich meine Werkzeuge aufbewahrte. Die Tür zu diesem Raum stand einen Spalt offen. Ich schluckte schwer und stieß sie mit dem Ende des Schlägers weiter auf. Zuerst dachte ich, der Raum sei leer. Dann sah ich es in der hintersten Ecke kauern. Eine groteske Parodie des Lebens. Der Hirsch. Seine verdrehten Geweihe kratzten an den Wänden und sein Körper sah noch schlimmer aus als zuvor. Seine Beine waren auf eine unnatürliche Weise verbogen, seine Brust hob sich unregelmäßig und schwarze, teerartige Flüssigkeit tropfte aus seinem Maul auf den Boden. Aber das Schlimmste waren seine Augen. Sie waren keine Tieraugen mehr. Sie waren zu klar, zu wissend. Und sie waren auf mich gerichtet. Ich trat zurück, meine Stiefel rutschten über den Boden und das Geräusch ließ das Wesen seinen Kopf bewegen. Die Geweihe knackten, als sie sich bewegten, und dann begann es sich zu erheben. Nein, murmelte ich mehr zu mir selbst als zu ihm. Ich hob den Schläger, aber meine Hände zitterten jetzt. Es machte einen Schritt nach vorne. Die Hufe krachten gegen das Holz. Noch einen Schritt. Ich schwang den Schläger mit aller Kraft, zielte auf seinen Kopf. Aber es war schneller, als etwas so Großes sein sollte. Die Geweihe fingen den Schläger mitten im Schwung ab und zersplitterten das Holz, als wäre es nichts. Ich stolperte zurück und prallte gegen die Wand. Der Hirsch war jetzt nur noch wenige Zentimeter entfernt, sein Atem heiß und widerlich. Schwarzer Teer tropfte aus seinem Maul, als es sich näher beugte. Seine Augen bohrten sich in meine und für einen Moment schwor ich, eine Stimme in meinem Kopf zu hören. Keine Worte, sondern ein überwältigendes Gefühl, irgendwo hingezogen zu werden, tiefer in den Wald, in die Dunkelheit. Verzweifelt griff ich nach dem Werkzeugkasten auf dem Regal neben mir und schnappte mir das Erste, was ich fand, einen verrosteten Hammer. Als der Hirsch sich auf mich stürzte, rammte ich den Hammer direkt in eines seiner leuchtenden Augen. Das Geräusch, das er von sich gab, war wie nichts, was ich je gehört hatte. Eine Mischung aus Brüllen und Schreien, die Fenster zum Zittern brachte. Der Hirsch riss den Kopf zurück, seine Geweihe krachten gegen die Decke und dann fiel er auf den Boden, zuckend und sich windend. Ich wartete nicht ab, ob er wieder aufstehen würde. Ich rannte aus der Hütte, stürzte in den Truck und ließ den Motor aufheulen. Kies spritzte hinter mir auf, als ich die Einfahrt hinunterraste. Ich hielt erst an, als ich vor dem Gemischtwarenladen in der Stadt parkte. Ich saß still da, schockiert und betäubt. Ich konnte immer noch dieses Geräusch in meinem Kopf hören, dieses brüllende Schreien, das wie eine Warnung nachhallte. Ich kehrte nie wieder zur Hütte zurück. Was auch immer dieses Wesen war, es war kein Tier. Es war nicht natürlich. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in den Wald gehen. Man weiß nie, was sich dort verbergen könnte. Ich stand am Rand des Waldes und starrte in die schweren Schatten, durch die kaum Sonnenlicht drang. Die Bäume waren höher, als ich sie in Erinnerung hatte. Ihre Äste wanden sich ineinander wie die Gitterstäbe eines Käfigs. Es war fast ein Jahr her, seit ich das letzte Mal diese Pfade entlang gelaufen war, und jetzt wirkten sie anders, weniger wie ein zweites Zuhause. »Komm schon, Lilly«, murmelte ich, »es sind nur Bäume.« Der Schotterweg knirschte unter meinen Turnschuhen, als ich vorwärts ging. Die Luft war schwer, erfüllt vom feuchten Geruch von Moos und Erde. Irgendwo hoch oben zwitscherten Vögel, aber der Waldboden war ungewöhnlich still. Meine Schritte fühlten sich zu laut an. Jedes Knacken eines Zweiges ließ mich über die Schulter blicken, obwohl ich wusste, dass ich allein war. Wahrscheinlich. Der Pfad wand sich tiefer in die Bäume, entlang des Baches, an dem ich als Kind gespielt hatte. Ich beschleunigte meinen Schritt, den Blick auf den Boden gerichtet. Der Bach war nicht weit, und ich wollte schnell dorthin, nur um mir selbst zu beweisen, dass alles in Ordnung war. Endlich, als ich den Bach erreichte, kniete ich mich an den Rand und tauchte meine Finger ins eisige Wasser. Das sanfte Murmeln des Baches, das sich seinen Weg durch Felsen und gefallene Äste bahnte, war beruhigend. Zum ersten Mal an diesem Tag begann ich mich zu entspannen. Dann hörte ich es. Ein leises, metallisches Geräusch. Wie etwas, das schabte oder klimperte. Ich erstarrte, meine Hände immer noch im Wasser, und lauschte. Das Geräusch kam erneut, diesmal klarer. Es erinnerte mich an das Klimpern eines Hundehalsbands, aber es fühlte sich anders an. Es war nicht schnell oder verspielt, sondern langsam, bedächtig und weit entfernt. Ich stand auf und blinzelte in die Bäume. Das Geräusch kam tiefer aus dem Wald, wo das Licht kaum den Boden berührte. Es ergab keinen Sinn. Niemand sonst kam hierher, nicht so weit von der Hauptstraße entfernt. Meine Eltern hatten immer gesagt, das sei es, was diesen Ort besonders mache. Aber gerade jetzt machte es ihn einfach nur unheimlich. Ich wartete dort, starrte in die Bäume und lauschte auf das Geräusch. Minuten vergingen. Nichts. Vielleicht war es nur ein Vogel, der etwas umgestoßen hatte. Oder ein Ast, der an einem Stein scheuerte. Ich schüttelte den Kopf und lachte leise über mich selbst, wie sehr ich meiner Fantasie freien Lauf ließ. Als ich zum Bach zurückblickte, sah ich etwas Seltsames im Schlamm am Ufer. Ein kleiner Haufen Federn ragte aus dem Boden, perfekt angeordnet. Ich beugte mich näher heran. Unter den Federn lagen winzige Knochen, weiß und sauber, was bedeutete, dass sie schon eine Weile dort gewesen sein mussten. Das Seltsame daran war jedoch, dass die Federn mit einer Schnur zusammengebunden waren, als hätte jemand sie absichtlich dort platziert. Schnell richtete ich mich auf und sah mich wieder im Wald um. Nichts bewegte sich. Die Vögel über mir zwitscherten immer noch, aber jetzt klang es fast zu fröhlich, als würden sie etwas vertuschen. Ich wich vom Bach zurück, unsicher, wie ich reagieren sollte. Zum ersten Mal wurde mir klar, dass ich wirklich nicht mehr hier sein wollte. Die Federn, die Knochen, jemand war hier draußen gewesen. Dieser Gedanke nagte die ganze Nacht an meinem Verstand. Vielleicht war es ein seltsames Kunstprojekt oder ein Streich eines einheimischen Kindes, aber es fühlte sich nicht richtig an. Am nächsten Nachmittag ging ich zurück. Ich nahm mein Handy, eine Taschenlampe und ein Taschenmesser mit, das mein Vater in der Küchenschublade aufbewahrte. Wahrscheinlich war das übertrieben, aber ich redete mir ein, dass es nur zur Beruhigung war. Der Wald sah dunkler aus als zuvor, obwohl die Sonne noch hoch stand. Ich folgte dem Pfad schnell bis zum Bach, hielt nicht an, um die Bäume oder die Geräusche um mich herum wahrzunehmen. Meine Turnschuhe sanken in den Schlamm, als ich vom Weg abtrat, aber ich ging weiter, drängte mich zu der Stelle, wo ich die Federn gesehen hatte. Als ich dort ankam, war ich wie gelähmt. Ein hölzernes Kreuz stand jetzt am Bach, etwa in der Größe eines Menschen. Es war verdreht und tief in den Schlamm gerammt, als würde es nicht dorthin gehören. Seile hingen von den Armen des Kreuzes, zerfasert und knotig. An diesen Seilen hing etwas anderes, Ketten, rostig, dick und schwer. Sie schwangen sanft im Wind und erzeugten ein wiederkehrendes leises Klirren. Ich machte einen weiteren Schritt näher. Dann hielt ich inne. Die Erde um das Kreuz war aufgewühlt, der Schlamm durchgegraben, als hätte dort jemand gearbeitet. Mein Hals fühlte sich trocken an und ich merkte, dass ich den Atem angehalten hatte. Dann kam es wieder. Das Geräusch der Ketten. Aber diesmal war es nicht der Wind. Ich drehte mich um in Richtung des Geräusches und dann sah ich es. Zuerst schien es ein Schatten zu sein, zu groß und zu dünn, um klar erkennbar zu sein. Es stand zurückgezogen zwischen den Bäumen, teilweise verborgen durch die kräftigen Stämme. Dann bewegte es sich. Die Gestalt trat nach vorne, etwas hinter sich herziehend, die Ketten, die über den Waldboden schabten. Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, ihr Körper war in etwas Dunkles gehüllt, zerrissenes Gewebe vielleicht, oder alte Lumpen. Die Ketten klirrten leise mit jedem Schritt. das einzige Geräusch in der Stille des Waldes. Die Gestalt hielt am Rand der Baumlinie inne. Ich starrte sie an und sie starrte zurück, obwohl ich keine Augen erkennen konnte. Meine Beine fühlten sich wie aus Stein an, doch ich zwang mich, einen Schritt zurückzutreten. Die Ketten bewegten sich erneut, diesmal bewusster. Das Klirren wurde schärfer, näher. Ich drehte mich um und rannte. Äste peitschten mir ins Gesicht und gegen die Arme, während ich durch die Bäume stolperte. Der Schlamm sog an meinen Schuhen, doch ich zwang mich weiter. Hinter mir wurde das Klirren der Ketten lauter. Es folgte mir. Ich wagte es nicht, das zurückzublicken. Ich wollte nicht sehen, wie nah es war. Als ich den Hauptweg erreichte, hörte ich nicht auf zu rennen. Ich rannte weiter, bis ich zu Hause ankam, die Tür hinter mir zuschlug und abschloss. In dieser Nacht, als ich im Bett lag, spielte sich alles immer wieder in meinem Kopf ab. Das Schaben der rostigen Ketten, die im Dreck gezogen wurden, immer näher kommend. Ich erzählte meinem Vater alles, als er nach Hause kam. Doch er glaubte mir nicht. Du übertreibst, sagte er immer wieder. Du machst dich selbst verrückt wegen Wind und Schatten. Meine Mutter sagte kein Wort. Sie starrte nur aus dem Fenster in die Bäume. Mein Vater blieb an diesem Abend im Haus, saß in seinem Sessel und ließ den Fernseher leise laufen. Ich tat so, als würde ich lesen. Doch meine Augen wanderten immer wieder zu den Fenstern. Draußen sank die Sonne tiefer und der Wald verschmolz in Grautöne. Als es schließlich vollständig dunkel wurde, legte sich eine schwere Stille über das Haus wie eine Decke. Dann begann es erneut. Das Geräusch war anfangs schwach, wie das Klirren von Metall, das weit entfernt aus dem Wald kam. Ich erstarrte und blickte zu meiner Mutter. Ihre Augen weiteten sich und sie stand auf, ging ein paar Schritte zum Fenster. »Hörst du das?«, flüsterte sie. Mein Vater drehte den Fernseher leiser. »Was hören?« Die Ketten klirrten wieder, diesmal lauter, als seien sie näher gekommen. Mein Vater stand auf, sein Gesicht angespannt. Er griff nach einer Taschenlampe und öffnete die Haustür, bevor wir ihn aufhalten konnten. »Ich schaue nach«, sagte er. »Bleib drin.« »Nein«, sagte ich. »Es ist nicht sicher.« Er blickte mich an, sein Gesicht ein Mix aus Frustration und Sorge. »Ich komme zurecht. Mach die Tür nicht auf, bis ich zurück bin.« Er trat auf die Veranda und die Tür fiel hinter ihm ins Schloss. Meine Mutter griff nach ihrem Telefon, ihre Hand zitterte, während sie seine Nummer wählte. Ich schaute durch das Fenster und sah, wie mein Vater den Lichtstrahl der Taschenlampe über den Hof gleiten ließ. Der Schein tanzte über die Bäume, suchte nach etwas, das wir hofften, nicht zu finden. Dann kam es wieder, das Geräusch, scharf und absichtlich, das Klirren der Ketten. Es war jetzt nah, viel zu nah. »Siehst du etwas?«, flüsterte meine Mutter ins Telefon. Mein Vater antwortete nicht sofort. Dann sah ich, wie er abrupt stehen blieb. Der Lichtstrahl seiner Taschenlampe hielt auf etwas in der Ferne inne. »Geh zurück ins Haus!«, schrie meine Mutter ins Telefon, ihre Stimme von Panik durchdrungen. Bevor er sich bewegen konnte, trat die Gestalt aus den Schatten. Sie war größer, als ich sie mir vorgestellt hatte, ihr Körper in dunkle, zerrissene Stoffe gehüllt. Die Ketten schleiften hinter ihr, die rostigen Glieder kratzten über den Boden. Sie rannte nicht, sie musste nicht. Sie stand einfach da, schwankte leicht, als ob sie wartete. Mein Vater stolperte rückwärts, fiel fast über die Stufen der Veranda, bevor er die Tür erreichte. »Ins Auto«, keuchte er. »Jetzt!« Wir widersprachen nicht. Meine Mutter schnappte sich die Autoschlüssel und wir rannten zusammen zum Wagen. Die Ketten klirrten erneut, diesmal viel lauter und schneller. Das Geräusch hallte durch die Bäume, jagte uns wie eine unsichtbare Bedrohung. Ich sprang auf den Rücksitz, meine Mutter auf den Fahrersitz und mein Vater warf sich auf den Beifahrersitz. Der Motor sprang an und die Reifen sprühten Kies, als wir die Schotterstraße hinunterrasen. Ich drehte mich um, um aus dem Rückfenster zu schauen. Die Gestalt stand immer noch da, mitten in der Einfahrt. Sie rührte sich nicht, doch die Ketten lagen nun still. trotzdem brannte sich ihr Anblick in mein Gedächtnis ein. Eine dunkle, zerlumpte Silhouette, die uns beim Wegfahren beobachtete. Was auch immer es war nicht tot. Und es würde es niemals sein. Die Luft in Stillwater war frisch, erfüllt vom Duft nasser Gräser und etwas Süßem, das von den Wildblumen kam. Nach Monaten, die ich in einer Stadt verbracht hatte, zwischen Autohupen und Beton, war die offene, ruhige Landschaft eine echte Erleichterung. Das kleine Cottage meiner Großeltern hatte sich nicht verändert. Dieselben alten Ziegelwände, die die Zeit überstanden hatten, dasselbe quietschende Gartentor, das jeden Besucher ankündigte. Sogar Bär, unser Hund, schien wieder voller Energie. Seine Ohren waren gespitzt und sein Schwanz wedelte heftig, als wir aus dem Auto stiegen. Seine Aufregung war ansteckend. Die ersten paar Tage vergingen friedlich. Eine Routine aus faulen Morgenstunden, ruhigen Nachmittagen und Abendspaziergängen. Das Cottage grenzte an einen Wald mit einem Pfad, den ich jeden Sommer erkundet hatte. Der Weg schlängelte sich durch dichte Wälder und führte zu einer Wiese auf einem Hügel, von wo aus der Blick endlos war. Ein Flickenteppich aus Feldern und Tälern, der bis zum Horizont reichte. Dort zu stehen, mit dem Wind, der mein Gesicht streifte, fühlte sich an, als würde die Zeit stillstehen. Bär kam jede Nacht mit mir, lief voraus, die Nase am Boden, und nahm jeden Geruch auf. Es war still im Wald. Manchmal war das Knacken von Blättern unter unseren Füßen das einzige Geräusch, oder gelegentlich durchbrach das Zwitschern eines Vogels die Stille. Wir traten auf die Wiese hinaus, während das goldene Licht der untergehenden Sonne lange Schatten durch das Gras warf und alles in Tönen von Bernstein und Rost malte. Die meisten Abende waren ein paar Teenager am anderen Ende der Wiese, zwei Jungen und ein Mädchen. Sie taten nicht viel, saßen einfach herum, lachten manchmal oder starrten auf ihre Handys. Sie gehörten zur Umgebung, wie die Bäume oder der Wind. Ich störte sie nicht und sie beachteten mich kaum. Aber eines Nachts änderte sich alles. Ich hatte meine Routine wie gewohnt gemacht. Bär lief vorne weg, als ich den vertrauten Hügel hinaufging. Der Wald war stiller als sonst. Die Art von Stille, die dich jedes knisternde Blatt und jeden brechenden Zweig hören lässt. Als wir schließlich auf die Wiese hinaustraten, wusste ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Nur einer der Teenager war da, der große Junge mit den wirren blonden Haaren. Er stand mitten in der Lichtung und schaute sich um, als würde er auf jemanden warten. Als er mich sah, winkte er. »Hey«, rief er und hielt ein Stück Papier hoch. »Hast du kurz Zeit?« Ich habe mich ein bisschen verirrt. Seine Stimme war lässig, sogar freundlich, aber irgendetwas daran fühlte sich falsch an. Der Pfad war nicht kompliziert und das Dorf war nicht weit. Auch in seiner Haltung war etwas zu ruhig, zu kalkuliert, das die Haare in meinem Nacken aufstellte. Bär schien es auch zu spüren, denn seine Ohren legten sich an und er blieb dicht an meiner Seite. Als ich mich ihm näherte, hielt er das Papier hin, eine zerknitterte Karte, aber ich warf kaum einen Blick darauf. Ich beobachtete ihn, suchte nach etwas, das ich nicht benennen konnte. Sein Gesicht war ausdruckslos, aber in seiner Haltung lag eine angespannte Bereitschaft, die mich nervös machte. »Wo geht's zur Straße?«, fragte er und machte einen Schritt näher. Bevor ich sprechen konnte, bewegte er sich. Ein silberner Blitz in seiner Hand fing das letzte Licht ein. Ein Messer. Bär sprang, bevor ich reagieren konnte, sein Knurren ein tiefes, wildes Geräusch, das die Stille durchschnitt. Er warf den Jungen zu Boden, hielt ihn mit seinen Pfoten fest. Das Messer flog aus seiner Hand und landete mit einem dumpfen Aufprall im Gras. Mein Herz raste, während ich an Bärs Leine zog, um ihn zurückzuhalten. Doch meine Erleichterung währte nur kurz. Hinter mir dröhnten schwere Schritte aus dem Wald, begleitet von Stimmen. »Fasst sie«, rief jemand. Ich drehte mich um und zwei Gestalten brachen aus den Bäumen hervor. Ihre Gesichter waren hinter grotesken Tiermasken verborgen. Eine Wolfsmaske und eine Hasenmaske. Sie trugen Waffen, eine Baseballkeule und ein Metallrohr und sie rannten direkt auf mich zu. »Lauf!« schrie ich und Bär stürmte los, während Adrenalin durch meinen Körper schoss. Die Wiese wurde ein grüner Schleier um mich herum. Das hohe Gras peitschte gegen meine Beine. Hinter uns erhoben sich ihre Stimmen, scharf und höhnisch. »Lass sie nicht entkommen!« Der Wald verschluckte uns, als wir den schmalen Pfad entlang rannten. Äste kratzten an meinen Armen, als wollten sie mich festhalten. Bär führte den Weg an, seine kräftigen Schritte sicher. Meine Lungen brannten, meine Beine schmerzten, aber ich wagte es nicht, langsamer zu werden. Ihr Lachen hallte durch die Bäume, jetzt näher, und verwandelte den Wald in ein Labyrinth des Terrors. Vor uns gabelte sich der Weg. Links war der Pfad länger, sicherer, aber langsamer. Rechts war er steil und gefährlich, kaum ein Weg. Ich zögerte nicht. Ich griff nach einem Ast, um das Gleichgewicht zu halten, und bog rechts ab. Das Land fiel scharf unter uns ab. Bär folgte dicht hinter mir, sein Knurren tief und konstant, eine Warnung an jeden, der sich näherte. Der Abhang war gnadenlos. Lose Erde und scharfe Steine drohten mich bei jedem Schritt zu Fall zu bringen. Ich fing mich gerade noch, als ich stolperte und sah einmal zurück. Die Gestalten folgten uns immer noch. Ihre Masken glitzerten matt im Mondlicht. Der Wolf hielt seine Keule hoch. Das Rohr des Hasen baumelte locker in seiner Hand. Sie sprachen nicht mehr miteinander und ihre Stille war beunruhigender als das höhnische Gelächter zuvor. Ein plötzlicher Lichtschein vor uns. Scheinwerfer, die durch die Bäume schnitten. Hoffnung durchströmte mich. Die Straße, unsere Rettung. »Los, Bär!« brüllte ich, meine Stimme rau. Wir brachen durch die Baumlinie und stürmten auf die Schotterstraße. Meine Beine drohten unter mir nachzugeben, aber ich zwang mich weiter. Das Auto war fast bei uns, sein Motor ein leises Grollen. Ich schwenkte meine Arme wild. »Hilfe, bitte!« Das Auto hielt an und seine Lichter erhellten mich. Der Fahrer, ein älterer Mann mit wettergegerbtem Gesicht, stieg aus. Sein Blick war besorgt, aber misstrauisch. »Was ist hier los?« fragte er ruhig. Ich deutete in Richtung der Bäume, rang nach Luft. »Sie verfolgen mich.« Er blickte an mir vorbei, seine Augen verengten sich. Ich drehte mich um seinem Blick zu folgen, aber der Wald war still. Die maskierten Gestalten waren verschwunden, verschluckt von den Schatten. Das einzige Geräusch war das Rascheln des Windes in den Blättern, als ob der Wald selbst ihre Anwesenheit verschleiern wollte. Der Mann bohrte nicht weiter nach. »Steig ein«, sagte er und öffnete die Beifahrertür. Bär sprang als erster hinein, ließ sich auf dem Rücksitz nieder, sein Knurren immer noch leise. Ich folgte ihm, schlug die Tür zu und das Auto setzte sich in Bewegung. Während wir fuhren, schaute ich aus dem Fenster, halb erwartend, sie in den Schatten stehen zu sehen. Doch der Wald blieb dunkel und still. Der Mann warf mir einen Seitenblick zu, während er fuhr. »Du bist jetzt in Sicherheit«, sagte er, obwohl ein Hauch von Unsicherheit in seiner Stimme mitschwang. Ich nickte, aber tief in mir war ich nicht überzeugt. Irgendwo in diesem Wald waren sie noch immer, wartend. Das passierte vor ein paar Tagen mit mir und meiner Freundin Sam. Wir lieben es, die Natur zu erkunden und draußen zu spazieren. Unsere Freunde hatten uns einen wunderschönen Ort in Wisconsin namens Grand Park gezeigt und wir hatten ihn 3 oder 4 Mal mit ihnen besucht. Es war ein schöner Ausflug. Wir spazierten herum, genossen die Aussicht auf den Michigansee, saßen auf Baumästen und unterhielten uns über Bücher, Spiele und andere Dinge. Wir hatten ein neues Spiel angefangen, das Hunter the Darkness heißt. Ein Tabletop-RPG, ähnlich wie Dungeons & Dragons. Nur damit Sie es wissen. Sam und ich sind beide etwa 1,55 Meter groß. Beim ersten Mal, als wir alleine gingen, war es ungefähr in der Dämmerung. Wir wollten Fotos machen, um sie später für unser Spiel zu bearbeiten. Der Park ist riesig, mit vielen Brücken, Wegen und kurvigen Straßen. Wir gingen über eine Brücke neben einer Straße mit dichtem Wald auf beiden Seiten. Während wir über die Brücke gingen, fuhr ein Auto vorbei. Ein Mann ließ das Fenster herunter und rief uns zu: »Hey, soll ich euch mitnehmen?« Wir ignorierten ihn und gingen weiter über die Brücke. Weniger als eine Minute später kam dasselbe Auto aus der anderen Richtung zurück. Diesmal ließ der Fahrer, ein anderer Mann, das Fenster auf seiner Seite herunter und rief etwas. Wir gingen schneller und das Auto fuhr weg. Gerade als wir das Ende der Brücke erreichten, sahen wir, wie das Auto wieder aus der ursprünglichen Richtung auf uns zukam. Wir rannten in die Bäume und den Hügel hinauf. Wir hörten, wie das Auto anhielt und die beiden Männer nach uns riefen. Wir rannten weiter und versteckten uns etwa 15 Minuten lang im Dunkeln, bis sie wegfuhren. Dann liefen wir zurück zu unserem Auto und fuhren weg. Vielleicht denken Sie, wir hätten den Park danach gemieden, aber nachdem wir gegangen waren und uns bei heißer Schokolade von Perkins aufgewärmt hatten, lachten wir darüber, wie verängstigt wir gewesen waren. Wir kehrten mit unseren männlichen Freunden ein paar Mal in den Park zurück und nichts Beängstigendes passierte. Also beschlossen Sam und ich, wieder allein hinzugehen, diesmal mit einer Kamera, um die Fotos zu machen, die wir beim ersten Mal nicht bekommen hatten. Wir fühlten uns wirklich dumm, alleine zur gleichen Zeit und am gleichen Ort zurückzukehren. Aber da wir ein paar Mal mit unseren männlichen Freunden dort waren und nichts passiert war, dachten wir, wir wären einfach zu besorgt gewesen. Wir gingen also zurück und wollten gerade über dieselbe Brücke gehen, als ein Auto vorbeifuhr. Wie Sie vielleicht vermuten, ließ jemand das Fenster herunter und machte ein lautes Geräusch in unsere Richtung. Dieses Mal warteten wir nicht darauf, dass sie wieder umdrehten. Stattdessen versteckten wir uns schnell im Wald und begannen, zurück zum Pier zu gehen. Wir beschlossen, den anderen Fotospot auszulassen und stattdessen den Pier zu erkunden, in der Hoffnung, ein paar Bilder vom See zu machen. Es war nicht genau das, was wir wollten, aber wir dachten, wir könnten ein paar schöne Sonnenuntergangsfotos bekommen, da die Sonne fast untergegangen war. Der Pier hat eine lange Straße, die von einem großen grasbewachsenen Hügel abwärts führt, um eine Kurve herum und in den Parkplatz hinein. Wenn man vom Pier aus den rechten Rand des Parkplatzes entlang geht, findet man eine kleine Brücke, die zu einem Wohngebiet mit einem Tennisplatz neben dem Naturschutzgebiet führt. Wir gingen also die Straße hinunter in Richtung des Sees, als das gleiche Auto wie zuvor in den Parkplatz am Pier einfuhr. Sie sagten nichts, als sie an uns vorbeifuhren, aber wir beschlossen, langsamer zu gehen und darüber nachzudenken, ob wir wirklich weiter zum Pier wollten. Das Auto drehte im Parkplatz um und kam die Straße zurück. Als es uns erreichte, hielt es an. Wir drehten uns schnell um und begannen, den Hügel hinunterzulaufen. Dann rollten alle Fenster des Autos herunter und wir sahen, dass vier Männer und eine Frau im Auto saßen. Einer von ihnen sagte: »Hey, du bist so süß, komm zu uns. Wir haben auf dich gewartet.« Ein anderer fügte hinzu: »Komm schon, sei nicht schüchtern. Wir wollen nur ein bisschen Spaß haben. Bedenken Sie, dass wir beide kleine Frauen sind, aber wir trugen große Wintermäntel und Mützen, sodass man kaum unsere Gesichter oder Körper erkennen konnte. Wir ignorierten sie, doch dann hörten wir jemanden rufen: »Wir kommen zurück, um euch zu holen.« Sam und ich wollten kein Risiko eingehen und begannen, den Hügel hinunterzurennen. Wir hörten Schreie und sahen, wie sie oben über den Hügel verschwanden. Wir liefen in Richtung der Brücke, da sie der nächstgelegene Ort war. Nachdem man die Brücke überquert hat, gibt es auf der linken Seite eine Betonplattform mit einem Abhang von etwa 1,50 Meter Höhe zu einer Rampe. Wenn man direkt von der Brücke springt, landet man am Fuß der Rampe und ist von der anderen Seite aus nicht zu sehen, wenn man sich duckt. Genau das taten wir. Wir hörten, wie das Auto den Hügel hinunterraste und dann schlugen vier Türen zu. Wir hörten die Männer laut rufen und lachen. Sam und ich hatten Angst und drückten uns aneinander. Als es für eine Weile ruhig in der Nähe der Brücke war, beschlossen wir vorsichtig nachzusehen, ob sie weg waren. Wenn sie gegangen wären, hatten wir vor, uns langsam den Hügel hinaufzuschleichen oder einen anderen Weg zur Flucht zu finden. Wir schauten vorsichtig hervor und sahen einen der Männer am anderen Ende der Brücke. Er hatte uns eindeutig gesehen und rief seinen Freunden zu. Er begann auf uns zuzulaufen, also rannten wir in Richtung des Wohngebiets, und um die Seite des Tennisplatzes herum. Drei der Männer verfolgten uns. Einer von ihnen war uns nur etwa 10 Meter entfernt, aber die anderen holten schnell auf. Wir machten eine scharfe Wendung zwischen zwei Häusern im Wohngebiet und hatten Glück. Wir sahen sie nie wieder. Schließlich gelangten wir zurück zu unserem Auto, in dem wir langsam durch das Naturschutzgebiet gingen, Straßen überquerten und die ganze Zeit extrem verängstigt waren. Noch in derselben Nacht riefen wir unsere Freunde an, die normalerweise mit uns ins Naturschutzgebiet gingen. Von da an bestanden sie darauf, jedes Mal mitzukommen, wenn wir dorthin gingen. Meine Freunde und ich lebten früher ganz in der Nähe eines Nationalparks. Es war nur eine 10-minütige Fahrradtour von meinem Haus entfernt. Da wir in einer langweiligen Kleinstadt lebten und nichts Besseres zu tun hatten, gingen wir in unserer Freizeit oft im Wald auf Entdeckungstour. Wir kannten uns nicht wirklich mit der Orientierung aus und hatten auch keine Handys mit Google Maps. Also war das definitiv kein ungefährliches Hobby. Nach Jahren des Erkundens hatten wir uns jedoch ziemlich gut an die Gegend gewöhnt. Jedenfalls war ich damals gerade einmal 15 Jahre alt und es war der erste Tag der Sommerferien. Mein Freund Jason und ich feierten den Beginn des Sommers mit einer Übernachtung bei mir zu Hause. Wir wollten wahrscheinlich die ganze Nacht Xbox spielen, aber kurz nach Mitternacht fiel der Strom aus. Mein Vater wachte auf und versuchte, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Aber es schien ein Stromausfall in der gesamten Nachbarschaft zu sein, sodass wir nichts dagegen tun konnten. Keiner von uns war jedoch müde. Wir hatten vor gerade einmal einer halben Stunde Energydrinks getrunken, um die Nacht durchzumachen. Nach ein paar Minuten Langeweile fragte Jason plötzlich, ob wir jemals bei Nacht im Wald gewesen seien. Es war eine seltsame und zufällige Frage, aber es fühlte sich irgendwie noch seltsamer an, dass wir in all den Jahren nie bei Dunkelheit dort gewesen waren, obwohl wir seit über einem Jahrzehnt in der Nähe wohnten und die Wälder erkundet hatten. Wir schnappten uns meinen leeren Rucksack, warfen ein paar Taschenlampen hinein und fuhren mit unseren Fahrrädern zu der Stelle, an der wir normalerweise den Wald betraten. Es war ein kleiner Kreis aus Schotter am Straßenrand, an dem wir immer unsere Fahrräder abstellten. Als wir dort ankamen, bemerkten wir ein Auto, das weiter die Straße hinauf geparkt war. Es war ein alter SUV, der so aussah, als wäre er liegen geblieben, aber alle Lichter waren aus. Wir dachten, die Besitzer hätten ihn einfach verlassen. Wir warfen unsere Fahrräder ab und gingen in den Wald. Sobald wir eintraten, mussten wir sofort unsere Taschenlampen herausnehmen, weil es im Inneren des Waldes unglaublich dunkel war. Das Mondlicht war hell genug, um die Umgebung draußen zu beleuchten, aber im Wald herrschte absolute Dunkelheit. Ich weiß nicht einmal genau, warum uns der Gedanke reizte, nachts dorthin zu gehen. Vermutlich, weil wir es noch nie gemacht hatten und einen kleinen Adrenalinkick suchten. Es dauerte nur ein paar Minuten, bis dieser Adrenalinkick einsetzte, als wir zurückblickten und nicht mehr sehen konnten, wo die Straße den Wald traf. Es war spannend, die Geräusche des Waldes bei Nacht zu hören und natürlich auch ein bisschen unheimlich. Unser Spaß begann jedoch zu schwinden, je weiter wir hineingingen, und ich weiß nicht, wie es Jason ging, aber ich hatte ein wirklich unheimliches Gefühl. Es war, als ob der Adrenalinkick nachgelassen hätte und ich plötzlich spürte, dass etwas nicht stimmte. Mehrere Minuten gingen wir schweigend weiter, lauschten den inzwischen gespenstischen und beunruhigenden Geräuschen des Waldes um uns herum und bewegten unsere Taschenlampen hin und her. Dann hörten wir ein Knacken eines Astes zu unserer Linken. Das Geräusch hallte durch den Wald und wir richteten beide unsere Taschenlampen darauf. Im Lichtkegel unserer Lampen stand ein Mann, vielleicht 12 Meter entfernt. Jason und ich erstarrten, denn es war sofort klar, wie seltsam es war, dass ein älterer Mann mitten in der Nacht hier draußen war. Und wir wussten nicht, was er vorhatte. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine Mütze über seinem langen Haar. Ich erinnere mich lebhaft an seine Augen. Sie waren erschreckend weit geöffnet. Irgendwie dauerte es volle 10 Sekunden, in denen wir ihn anstarrten und er uns anstarrte, bevor uns die Schaufel in seiner Hand auffiel. Jason lehnte sich zu mir und flüsterte nervös: Ich glaube, wir sollten gehen. Sofort. Das war genug, um mich wach zu rütteln, und wir eilten beide den Weg zurück, den wir gekommen waren. Wir bedeckten unsere Taschenlampen mit unseren Hemden, um das Licht zu dämpfen und weniger sichtbar zu machen, falls er uns folgen wollte. Schließlich erreichten wir unsere Fahrräder, und als wir dort ankamen, bemerkten wir, dass das Auto, das weiter oben geparkt war, jetzt verschwunden war. Wir sprangen auf unsere Fahrräder und fuhren direkt zurück zu meinem Haus. Ich wünschte wirklich, wir hätten jemandem erzählt, was passiert war. Aber ich bin mir sicher, dass, selbst wenn wir es getan hätten, nichts dabei herausgekommen wäre. Wir konnten nicht genug erkennen, um genau zu beschreiben, wie er aussah. Geschweige denn, welche Art von Auto er fuhr. Nach dieser Nacht hörte ich auf, in diesen Wald zu gehen. Ich denke, wenn wir länger geblieben oder näher bei diesem Mann gewesen wären, als wir ihm begegneten, hätten wir es vielleicht nicht zurück nach Hause geschafft. Im Jahr 2021 machte ich einen Roadtrip nach Maine. Ich war noch nie dort gewesen, aber ich hatte ein paar Campingpfade, die ich ausprobieren wollte. Tatsächlich hatte ich nicht einmal ein Hotel gebucht. Ich fuhr einfach direkt hin und parkte am Anfang des Wanderwegs mit dem Plan, die ganze Zeit zu campen. Das war jedoch ein ziemlich fehlerhafter Plan, denn ich kam viel später an, als ich eigentlich wollte. Es war etwa 17 Uhr und der Weg zum Campingplatz sollte laut Beschreibung 4 Stunden dauern. Ich hatte eine Stirnlampe und alles dabei, also machte ich mir nicht allzu viele Sorgen, aber es wäre definitiv schön gewesen, nicht in Eile zu sein. Es ist auch erwähnenswert, dass keine anderen Autos am Anfang des Wanderwegs standen, also war ich angeblich allein. Ich machte mich auf den Weg und ging so schnell ich konnte, ohne mich zu verletzen. 2 Stunden später begann die Sonne unterzugehen und gegen 20 Uhr war es fast dunkel. Also machte ich eine 5-minütige Pause, um mich auszuruhen, bevor ich den letzten Abschnitt in Angriff nahm. Ich setzte mich auf einen umgestürzten Baumstamm neben dem Pfad, trank etwas Wasser und zog dann meine Stirnlampe heraus. Während ich das tat, hörte ich hinter mir Blätter rascheln. Ich schaltete schnell mein Licht ein und leuchtete nach hinten, aber da war nichts. Zumindest nichts, was ich mit meinem Lichtstrahl erkennen konnte. Ich schaute einige Sekunden in die Dunkelheit, doch das Geräusch hörte auf und es war wieder still. Was ich gehört hatte, klang wie Schritte, aber ich hatte nicht genug davon gehört, um sicher zu sein, was es war. Wahrscheinlich nur ein Reh oder so, dachte ich. Ich stand auf, passte die Stirnlampe an und setzte meinen Weg fort. Es wurde zunehmend dunkler in den nächsten 30 Minuten. Ich konnte keine Orientierungspunkte oder Ausblicke in der Ferne mehr sehen. Das Einzige, was sichtbar war, war der Tunnel aus Licht, der von meiner Stirnlampe kam. Ich konzentrierte mich darauf, sicherzustellen, dass ich auf dem Weg blieb. Der Trail war herausfordernd und ich verlor mehrmals beinahe den Halt während des Gehens. Dabei musste ich immer wieder anhalten, da ich erneut das Gefühl hatte, Schritte zu hören. Jedes Mal, wenn ich innehielt und lauschte, hörte ich jedoch nichts mehr. Ich dachte entweder, ich bilde mir alles ein oder vielleicht folgte mir ein Tier. Es war definitiv kein angenehmes Gefühl, vor allem in meiner Situation. Nach 4 Stunden Wandern begann ich unruhig zu werden. Ich dachte, ich müsste den Campingplatz inzwischen erreicht haben, aber es war immer noch kein Ende in Sicht. Außerdem wusste ich nicht, wie viel Batterie meine Stirnlampe noch hatte. Aber sie musste inzwischen fast leer sein. Dann, während ich weiter nervös durch den Wald ging, hörte ich es wieder. Diesmal war es viel näher und klang genau wie ein menschlicher Schritt. Ich war mir fast zu 100% sicher, dass es ein Schritt war, genug, um mich abrupt herumfahren zu lassen. Doch da war niemand zu sehen. Es gab so viele Bäume und Büsche und mit meiner kleinen Stirnlampe fühlte es sich an, als könnte ich nichts wirklich erkennen. »Hallo? Ist da jemand?« rief ich. Die zirpenden Insekten schienen nur noch lauter zu werden, als ob sie alle subtilen Geräusche von Bewegungen übertönen wollten. Ich begann, langsam rückwärts zu gehen, immer noch in die Richtung blickend, aus der ich das Geräusch gehört hatte. Nach etwa 10 Schritten hörte ich ein leises Knacken, etwas weiter rechts. Ich richtete mein Licht darauf und in diesem Moment bewegte sich plötzlich ein Busch, raschelte laut mit den Blättern. Für einen kurzen Moment sah ich ein Bein. Jemand rannte tiefer in den Wald hinein. Ich erstarrte komplett. Nach ein paar langen Sekunden kam ich wieder zu mir und begann, mich schnell von dieser Gegend zu entfernen. Ich suchte mir einen Ort, etwa eine Meile weiter auf dem Pfad, an dem ich mich verstecken und unauffällig übernachten konnte. Ich bekam nicht viel Schlaf, aber ich hörte oder sah die Person die ganze Nacht über nicht mehr. Es war ziemlich klar, dass sie mich gestalkt hatten und ich wollte nicht noch tiefer in den Wald hineinlaufen. Am Morgen machte ich mich auf den Rückweg zu meinem Auto. Soweit ich weiß, hatten sie mich verloren. Was auch immer ihre Absichten waren, sie konnten nichts Gutes bedeuten. Ich wette, wenn ich den Campingplatz erreicht hätte, hätten sie entweder dort auf mich gewartet oder wären später in der Nacht aufgetaucht, um was auch immer zu tun, was sie geplant hatten. Es war Wochenende und mein Kind wollte wandern gehen. Also beschloss ich, sie in einen alten Wald mitzunehmen, den ich früher oft besucht hatte. Der Wald hat einen wunderschönen langen, geraden Weg entlang eines Kanals. Am Ende öffnet er sich zu einer Halbinsel mit Blick auf die Bucht von Miami. Aber es gibt nur einen Weg hinein und einen hinaus. Wenn man am Ende des Pfades ist, etwa 45 Minuten vom Eingang entfernt, ist der einzige Ausweg, ins Wasser zu springen, falls man in eine Falle gerät. Dieser Ort ist perfekt zum Wandern. Wir stiegen aus dem Auto aus und begannen Trail zu laufen. Der Eingang liegt direkt an einer vielbefahrenen Straße mit vielen vorbeifahrenden Autos. Früher gab es australische Kiefern, die Wanderer vor den Blicken der Autofahrer verbargen, aber die Stadt hat sie gefällt, da sie nicht in die Gegend passten. Jetzt waren wir von der Straße aus leicht zu sehen, während wir gingen. Der Boden im Wald liegt niedriger als die Straße, sodass jeder vorbeifahrende Autofahrer uns von oben sehen konnte. Deshalb denke ich, dass er wusste, dass es nur 2 Frauen waren und es absichtlich tat. Wenn ich jetzt zurückblicke, frage ich mich, was ich mir dabei gedacht habe. 2 Frauen, die auf einem einsamen Pfad gehen, ohne anderen Ausweg als den Weg, den wir gekommen waren. Wir saßen da und schauten eine Weile auf das Wasser eines Mangroven-Estuars, als ich aufstand und einen großen, kräftigen Mann in einem hellblauen Hemd auf uns zukommen sah. Ich blieb stehen und starrte ihn einfach an. Meine Tochter ist 9 Jahre alt und verstand nicht, warum er gefährlich sein könnte. Sie fragte, ob wir weiter zum Ozean gehen würden, und ich sagte ihr nein, ich würde nur beobachten, was er tut. In meinem Kopf dachte ich, wenn er harmlos wäre, würde er einfach weitergehen und an uns vorbeilaufen. Doch als er sah, dass ich ihn anstarrte, begann er vorzugeben, Fotos zu machen. Auf eine seltsame und verrückte Weise, indem er zufällig auf Dinge zeigte. Dort gab es nur Felsen und trockenes Gras, da es nicht geregnet hatte. Meine Tochter sagte, oh, schau, er macht nur Fotos. Ja, aber von was? Wovon macht er Bilder? Gras und Felsen? Wer macht sowas? Da wurde mir klar, dass dieser Typ definitiv etwas im Schilde führte. Meine Tochter hat bessere Augen als ich und bald bemerkte sie, dass ich recht hatte. Doch nicht nur das, sie konnte auch keine Kamera in seiner Hand sehen. Das war meine erste große rote Flagge. Etwa 5 Minuten lang beobachtete ich nur, was er tat. Ich würde ihm nicht den Rücken zukehren und mit ihm hinter uns weiterlaufen und ich würde auch nicht auf ihn zugehen. Also blieb ich an Ort und Stelle. Ich vermute, er sah, dass ich ihm nicht den Rücken zukehren würde, also tat er so, als würde er weggehen. Doch ich konnte ihn immer noch sehen, wie er sich hinter ein paar Bäumen versteckte. Sein hellblaues Hemd hob sich deutlich von den braunen, trockenen Ästen ab. Mutig winkte ich ihm zu, als wollte ich sagen, ja, ich sehe dich immer noch. Da wurde mir klar, dass er etwas Schlimmes plante. Wahrscheinlich wollte er, dass ich meine Wachsamkeit verliere und weiter den Pfad hinuntergehe, aber ich blieb stehen. An diesem Punkt schien er mit uns fertig zu sein und begann, zurück zum Eingang zu gehen. Ich wartete noch ein paar Minuten, und als ich sicher war, dass er nicht zurückkam, begann ich, mit meiner Tochter zurück zu meinem Auto zu laufen. Meine Tochter fragte, ob wir weiter wandern würden. »Nein, Süße, wir gehen jetzt nach Hause, aber wir kommen später zurück«, sagte ich. Ich kannte den Wald sehr gut, also nahm ich einen anderen Pfad, der weit entfernt von dem lag, den er genommen hatte. Es gibt nur eine Richtung, um hinauszugehen. Aber die Straße hat zwei Möglichkeiten. Eine führt über eine Brücke, die voller stacheliger Äste ist, und die andere führt zum Haupteingang. Ich nahm den Weg nach links, weit weg vom Haupteingang, falls er dort auf uns warten würde. Als ich die letzten Meter zurücklegte, sah ich seinen weißen Truck am Eingang geparkt. Doch als ich den Hügel erreichte, war er bereits verschwunden. Als wir zu Hause ankamen, nahm mich mein Partner mit in ein Geschäft und kaufte mir Pfefferspray. Ich bin über die Jahre unzählige Male alleine dorthin gegangen und habe dort auch schon Männer gesehen, ohne je ein Problem gehabt zu haben. Aber das hier war definitiv anders. Ich bin froh, dass ich ihn verscheucht habe. Von nun an werde ich das Pfefferspray immer in meiner Hand halten. Meine Tochter und ich hätten heute in Gefahr geraten können, aber ich war vorbereitet. Es war eine gute Lektion für mein Kind. Es war Sonntagmorgen und ich war früh aufgestanden. Ich wohne in einem Vorort, aber meine Eltern haben einen Bauernhof, der nur eine kurze Autofahrt entfernt liegt. Ich liebe es, den Bauernhof zu besuchen, denn dort lebt mein Hund Molly. Molly ist ein Mischlingshund. Sie hat weiches, braunes Fell und einen wedelnden Schwanz, der zeigt, wie glücklich sie ist, mich zu sehen. Mein Vater und ich stiegen ins Auto, fuhren eine Weile und kamen schließlich auf dem Bauernhof an. Ich sprang aus dem Auto und umarmte Molly sofort. Meine Eltern wurden immer wütend, wenn ich sie umarmte, weil ich dann den ganzen Tag nach ihr roch. Ich legte ihr die Leine an und fragte meinen Vater, ob ich sie spazieren führen dürfe. Mein Vater dachte immer, wir würden nur die Straße entlang und wieder zurückgehen. Aber ich mochte es, Molly stattdessen in den Wald zu führen. Dort fühlte ich mich ruhiger und glücklicher als irgendwo sonst. Die hohen Bäume, die singenden Vögel und die frische Luft machten den Wald zu einem schönen Ort. Also bogen wir ab und gingen in den Wald. Meistens nahm ich ihre Leine ab, damit sie alleine die Gegend erkunden konnte. Molly rannte herum, schnüffelte an allem und wedelte mit dem Schwanz. Die meiste Zeit ritzte ich meinen Durnamen in die Bäume oder suchte nach interessanten Dingen. Eines Tages spielte ich Baseball mit ein paar Steinen und einem Tischbein, das vermutlich von einem alten Tisch stammte. Dann hörte ich es. Molly bellte etwas an. Das war nicht normal, wenn wir im Wald waren. Ich dachte, es sei ein Fuchs oder ein anderes Tier, also schnappte ich mir das Tischbein wie eine Waffe. Ich wusste, dass ich keinen Fuchs angreifen würde, aber das Halten des Tischbeins gab mir ein Gefühl von Sicherheit. Ich rief nach ihr, aber sie bellte weiter, irgendetwas oder jemanden an. Das war seltsam, denn normalerweise kam sie immer, wenn ich sie rief. Ich folgte ihrem Bellen und fand etwas, das ich nie vergessen werde. Da war ein Mann, wahrscheinlich Ende 50, der in der Hocke im Boden grub. Es war das erste Mal, dass ich jemanden im Wald traf. Er ignorierte Molly völlig und hackte mit einer alten Schaufel auf den Boden ein. »Sind Sie in Ordnung?«, fragte ich, ohne wirklich zu verstehen, wie ernst die Situation war. Er drehte sich um und ich sah sein Gesicht. »Komm her, Junge, schau, was ich ausgegraben habe«, sagte er. Ich hatte Angst, dass er mich verfolgen könnte, wenn ich nicht zu ihm ging, und wollte das um jeden Preis vermeiden. Ich ging näher heran, hielt aber einen sicheren Abstand, doch ich sah nichts außer einem leeren Loch. Dann kehrte er zurück und begann erneut zu graben. Ich nutzte die Gelegenheit, um Molly zu schnappen, und begann langsam wegzugehen, damit er es nicht bemerkte. Doch ich war neugierig und warf einen letzten Blick auf den Mann. Sein Kopf war tief im Loch. Es fühlte sich falsch an, aber ich konnte nicht aufhören zu beobachten. Schließlich stand er auf und mir lief ein Schauer über den Rücken, als ich sah, dass er einen Knochen im Mund hielt. Ich wusste nicht, von welchem Tier der Knochen stammte oder ob er überhaupt von einem Tier war. Das reichte mir und ich begann schnell mit meinem Hund zu rennen. Während wir rannten, hörte ich ihn lachen und aus dem Augenwinkel sah ich etwas fliegen. Es war die Schaufel. Ich hörte ihn fluchen. Verdammt! Was mich noch schneller rennen ließ. Ich kannte den Wald gut und hatte keine Angst, mich zu verlaufen. Ich schob mich durch Äste und Büsche, bis ich aus dem Wald herauskam. Ich hörte nicht auf zu rennen, bis ich die Garage erreichte, wo mein Vater gerade die Lichter an unserem Traktor testete. Aber ich erzählte ihm nichts von dem Mann, weil ich Angst hatte, er könnte wütend werden und mir verbieten, Molly noch einmal alleine auszuführen. Seitdem bin ich nie wieder allein in den Wald gegangen. Es geschah vor ein paar Stunden und ich glaube nicht, dass ich heute Nacht schlafen werde. Ich befinde mich in einer abgelegenen Gegend im Vereinigten Königreich, um eine Pause von der Arbeit zu machen. Das bedeutet, dass ich mehr Zeit für meine Hobbys habe, wie zum Beispiel Fotografie. Ich fand eine schöne Gruppe von Bäumen in einem nahegelegenen Wald und stellte meine Kamera und mein Stativ auf, als die Sonne unterging, um diese besondere Stimmung einzufangen. Während ich zufrieden Fotos mache, sehe ich eine Frau, die am Eingang zu den Bäumen vorbeigeht. Sie hatte ihr Auto neben meinem geparkt, als ich ankam. Sie ging ein paar Mal vorbei und starrte mich jedes Mal lange an, wenn sie vorbeikam. Ich nahm an, dass sie den Pfad entlang gehen wollte, aber als sie sah, dass ich Fotos machte, entschied sie sich, woanders hinzugehen. Etwa 5 Minuten später tauchte sie wieder auf. Diesmal ging sie mit einem seltsamen Hinken auf mich zu. Sie blieb einmal stehen und starrte mich an, bevor sie wieder auf mich zukam. Ich fragte sie, ob alles in Ordnung sei. Langsam begann ich, meine Kamera wegzupacken und mein Stativ für den Notfall als Verteidigung bereitzuhalten, da die Situation wirklich seltsam wirkte. Sie begann, vor sich hin zu grunzen, blieb wieder stehen und starrte mich an. Dann wurde mir klar, dass diese Frau tatsächlich ein Mann in Frauenkleidern war. Ein unangenehmer Moment verging und er begann erneut zu grunzen. Er ging zum Rand des Weges, griff einen Haufen Blätter und begann, sie herumzuwerfen. Ich rief eine Freundin an, um ihr zu erzählen, was passiert war, und bat sie, am Telefon zu bleiben, falls die Person zurückkäme. Ich beschloss, noch ein paar Fotos zu machen und dann zu gehen. Für etwa 10 Minuten hörte ich das Rascheln von Blättern, das mich im Wald umkreiste, aber ich überzeugte mich selbst, dass es nur Wildtiere seien. Dann wurde es völlig still. Ich machte die Fotos und da ich die Person etwa 15 Minuten lang weder gesehen noch gehört hatte, nahm ich an, dass ich sicher sei. Doch aus dem Nichts bemerkte ich einen Mann, der vom Eingang auf mich zukam. Es war derselbe Kerl, aber jetzt trug er Männerkleidung. Als er an mir vorbeiging, schenkte er mir ein Grinsen, das mir einen Schauer über den Rücken jagte. Ich war immer noch am Telefon und hielt mein Stativ über die Schulter, nur für den Fall der Fälle. Ich beeilte mich, zu meinem Auto zu kommen und stieg schnell ein. Gerade als ich das tat, sah ich, wie er von dem Pfad herauskam, auf dem ich gewesen war. Er blieb stehen, schaute sich um und begann dann, zielgerichtet auf mein Auto zuzulaufen. Ich startete den Motor und fuhr so schnell wie möglich weg. Als ich mich sicher fühlte, fuhr ich direkt zur Polizeistation und berichtete von allem. Doch die Beamten nahmen es nicht ernst, da eigentlich nichts passiert war. Sie dachten, er wollte mich nur erschrecken. Aber ich glaube nicht, dass es das war. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er einen wirklich schlimmen Plan hatte.